Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dritter Sonntag nach Epiphanias, so haben wir es gelesen, so stand es geschrieben, mitten in der Epiphanias-Zeit, die noch erleuchtet wird von dem Stern von Bethlehem. Der Morgenstern ist aufgegangen. Der Stern von Bethlehem leuchtete. Am 6. Januar kamen die drei Weisen aus dem Morgenland. Heiden, die aber an dem Sternbild es erkannten, da muss der König der Juden geboren worden sein. Und so machten sie sich auf die weite Reise aus dem Morgenland bis nach Israel und fragten in Jerusalem, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen. Und sind gekommen, ihn anzubeten. Das muss man sich mal überlegen. Die haben sich als Heiden auf den weiten Weg gemacht, weil sie nur den Stern gesehen haben und sagten, da muss der neugeborene König der Juden sein. Wir wollen hin und ihn anbeten. Und seitdem stehen wir in diesem Licht der Epiphanias-Zeit und freuen uns darüber. Auch heute, an diesem Sonntag, wird uns aus dem Matthäusevangelium eine Geschichte vorgeschlagen zur Predigt, wo von einem Heiden berichtet wird, der in dieses Licht kommt, der zu Jesus kommt und da bei ihm das Heil findet. Und über diesem ganzen Sonntag, dem dritten Sonntag nach Epiphanias, steht deshalb als Überschrift in unserem kirchlichen Sonntagskalender Jesus, der Heidenheiland. Darum geht das, dass er der Heiland der Heiden ist, obwohl er ein Jude ist, in Israel geboren, in Bethlehem, aus dem Stamm Davids. Aber er ist der Heiland der Heiden, unser Heiland geworden. Das ist die Botschaft dieses Sonntags, um die es auch in dem Evangelium geht, das für heute vorgeschlagen ist. Matthäus Evangelium, Kapitel 8, Vers 5 bis 13. Als Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen, von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Soweit dieser Bericht im Evangelium des Matthäus. Der Hauptmann von Kapernaum, ein römischer Besatzungssoldat, ein Heide, kein Jude. Und doch wandte er sich an Jesus, bat von ihm Hilfe und nannte ihn Herr, ich bin nicht wert. Kyrie, Kyrios, steht da im Griechischen. Wie wir in jedem lutherischen Gottesdienst in unserer Liturgie am Anfang singen, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Und am Ende des Matthäus-Evangeliums, als Jesus am Kreuz hing, steht auch wieder ein Hauptmann der römischen Besatzungsmacht unter dem Kreuz und bekennt, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Davon ist das Evangelium durchzogen. Am Anfang drei Weise aus dem Morgenland, Heiden, die kommen, um das Christkind zu suchen und anzubeten. Hier bei uns der Hauptmann in Kapernaum, der Heide aus der römischen Besatzungsmacht. Unter dem Kreuz Jesu auch ein Hauptmann, der sagt, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Jesus, der Heidenheiland. Das ist das Thema dieses Sonntags, das ist das Thema des Matthäus-Evangeliums, das ist das Evangelium, das ist die Botschaft des Evangeliums für uns. Ich will versuchen, unsere Geschichte in einem Dreischritt uns etwas zu entfalten. Ganz einfach dem Text entsprechend, das Erste, er kommt, der Hauptmann von Kapernaum, zu Jesus. Er kommt, oder man könnte auch sagen, zu Jesus kommen. Das Zweite, er glaubt. Das bezeugt ihm Jesus. An Jesus glauben ist der zweite Schritt. Und das Dritte, das Schönste, er empfängt. Von Jesus empfangen, wenn wir kommen und glauben. Ich muss gestehen, dieser Dreischritt hat mich bei der vorbereitenden Überlegung etwas erinnert an drei Worte, die ich so aus dem Geschichtsunterricht oder aus dem Lateinunterricht behalten habe. Von Julius Caesar, auch ein Hauptmann der römischen Armee, Imperator, Kaiser in Rom, Julius Caesar. Von dem wird berichtet, in Lateinisch, wie man ja damals in Italien redete, veni, vidi, vici. Kann man sich ja gut merken, nicht? Ist mir auch haften geblieben. Ich kann mir nicht so viel merken, aber das ist mir haften geblieben. Veni, vidi, vici. Veni, ich kam. Advent, da steckt das Wort drin, er kommt. Veni, ich kam. Vidi, da steckt Video drin, das Sehen, ich sah, sagt Caesar. Und dann Vici, wie Victory, ich siegte. So hat Julius Caesar gesagt. Ich kam, ich sah, ich siegte. Veni, vidi, vici. Das erinnerte mich so ein bisschen an den Hauptmann hier. Und doch ganz anders, bei aller Ähnlichkeit. Er kam, er glaubte und er empfing von Jesus, was er bat. Dieser heidnische Mensch, der erste Schritt, er kommt zu Jesus und wendet sich an ihn. In unserer Jahreslosung für dieses Jahr 2022, da heißt es doch, wer das kennt, Jesus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, alte Luther-Übersetzung. Den werde ich nicht abweisen in der neuen Luther-Übersetzung. Den werde ich nicht zurückstoßen. Jesus stößt niemand zurück, der zu ihm kommt. Auch diesen Heiden nicht. Diesen römischen Hauptmann, diesen Vertreter der Besatzungsmacht. Er stößt ihn nicht zurück. Er weist ihn nicht ab. Er lässt ihn kommen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Matthäus Evangelium, davor Kapitel 5, 6, 7, wird uns die Bergpredigt von Jesus berichtet. Drei Kapitel, wie Jesus auf dem Berg in der Nähe vom See Genezareth predigte, das Gesetz auslegte. Und dann heißt es zum Schluss, das Volk entsetzte sich über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch. Wer kann da noch behaupten, wenn er das überlegt und bedenkt, dass er vor Gott noch bestehen kann, so wie Jesus das Gesetz ausgelegt hat? Da sind wir alle verloren, da kommen wir alle nicht mit durch mit unserem Leben. Ich aber sage euch. Als Jesus vom Berg herabstieg, folgte ihm eine große Menge. die haben sich nicht abgewendet von Jesus, obwohl er ihnen so knallhart die Unmöglichkeit vor Augen gehalten hat, vor Gott bestehen zu können. Sie folgten ihm in großer Menge und großen Scharen. Alle redeten von Jesus, er war in aller Munde. Es war eine Volksbewegung entstanden. Und ganz sicherlich hat auch der Hauptmann in Kapernaum davon gehört und von Jesus gehört. Und hat sich aber offenbar nicht abschrecken lassen durch diese Predigtweise in der Bergpredigt von Jesus, sondern hat sich angezogen gefühlt. Er kam zu Jesus und bat ihn: Herr, mein Knecht ist gelähmt und leidet große Qualen. Herr, so fängt er seine Bitte an und wendet sich flehentlich an ihn. Der Hauptmann, der das Befehlen gewohnt ist, der über den Soldaten und über den Juden, über diesem Volk Israel, das erobert ist, steht. Er kommt als Bittender, der Heide, als der zu den Herrschern gehört, nennt Jesus den Herrn. Er demütigt sich. Und ich glaube, das ist wohl der erste Schritt, der dazugehört, wenn ein Mensch zu Jesus kommen will. Er muss erkennen und anerkennen, dass Jesus Herr ist und dass ich ihm nicht sagen kann, was er tun soll, sondern dass ich ihn höchstens demütiglich bitten kann. Wer zu Jesus kommen will, muss von seinem hohen Ross heruntersteigen und ihn als Herrn anerkennen. So kommt dieser Hauptmann und bittet Jesus: Herr, Kyrios, mein Knecht. Da steht im Griechischen Pais, mein Knecht. Pais, das Wort steckt in Pädagogik drin. Das sind die Kinder, die zu erziehen sind, die zu Erziehenden. Das ist nicht der Sklave, das ist nicht ein Soldat, sondern das ist sein Knabe, sein Jüngling, sein Junge. Jesus, mein Junge. Ob es sein Sohn war, ist auch nicht sicher. Sohn heißt sonst Hyos im Griechischen. Aber vielleicht wie früher die Jungs und die Mädchen in Stellung kamen und zum Meister kam, der Junge da, der mir zur Verantwortung übergeben ist, für den ich Verantwortung trage, der bei mir lernen soll, der bei mir in der Erziehungsschule ist. Jesus, Herr, dieser Knecht ist gelähmt und leidet große Qualen. Die Not des Hauptmanns mit diesem Knaben, mit diesem Jungen, treibt ihn zu Jesus. Das ist nichts Schlechtes, wenn ein Mensch sich von der Not zu Jesus treiben lässt. Das darf man. Das ist oft geschehen. Das ist oft der Grund, weshalb Menschen zu Jesus kommen. Es ist ein gewisser Edelmut, wenn die Not des anderen mich treibt, damit zu Jesus zu kommen. Das ist vielleicht auch unsere Aufgabe, mehr und mehr mit der Not des anderen, nicht nur des eigenen Kindes oder so, sondern mit der Not des anderen zu Jesus kommen. Herr, diese Not da, erbarme dich. Diese Sehnsucht nach Hilfe, nach Heilung, nach Hoffnung hat ja unendlich viele inzwischen zu Jesus getrieben. Menschen in ihrer Not, die den Gedanken gewinnen, Jesus könnte helfen und heilen. Und wer immer dann zu Jesus kommt, dem gilt, ich will ihn nicht hinausstoßen, nicht abweisen, nicht zurückweisen, nicht wegschicken. Viele werden kommen, hat Jesus gesagt. Die vielen werden kommen. Völker haben sich inzwischen zu Jesus gewandt. In ihrem Heidentum, in ihrer Hilflosigkeit. Und sie sind gerufen worden, nicht alle vom Stern von Bethlehem, sondern von denen, die ihnen die Botschaft Jesu weitergesagt haben. Wie damals sagt man von Kapernaum auch, vom Straßengespräch, von irgendwem in Kapernaum, von diesem Jesus hörte. Einer sagt es dem anderen. nach Deutschland zu den alten Germanen, kam Bonifatius und dann Ansgar, der Apostel des Nordens und dann Witzelin, der hier in Schleswig-Holstein das Evangelium verkündigt hat. Und schließlich denke ich so in großen Sprüngen weiter an die Missionare, die in alle Welt gezogen sind. Einer aus Schleswig-Holstein, von der Insel Nordstrand, Ludwig Nommensen, zog im 19. Jahrhundert nach Sumatra, eine der indonesischen Inseln, damals unter niederländischer Herrschaft, und begann oben im Hochland von Sumatra unter den Bataks das Evangelium von Jesus zu verkündigen. Dieser ganze Volksstamm hat sich bekehrt, und heute ist das eine blühende, große, evangelisch-lutherische Kirche unter den Bataks mit über 3 Millionen Mitgliedern. Da denke ich, das sind mehr, als wie wir in unserer Kirche in Norddeutschland hier haben. In Schleswig-Holstein, Mecklenburg gibt es nicht 3 Millionen Kirchenmitglieder. Aber in der Batak-Kirche auf Sumatra, da haben sie 3 Millionen Kirchenmitglieder. Die Völker haben sich zu Jesus gewendet. In der weiten Welt. Die Missionare sind ausgezogen und haben das Evangelium gepredigt. Aber nicht nur in der weiten Welt, sondern schließlich auch bei uns haben die Evangelisten wieder gerufen, komm zu Jesus. Billy Graham, Ulrich Pazani, Pro Christ und die vielen, nicht? Die vielen, 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 die gerufen haben, komm zu Jesus. Da findest du Hilfe, da findest du das Heil, da wirst du versöhnt mit Gott. Komm zu Jesus. Der erste Schritt, überwinde deine Bedenken, dein Hochmut, dein Stolz, deine Scheu. Komm zu Jesus. Da ist das Heil. Jesus, der Heidenheiland. Der Hauptmann von Kapernaum kam zu Jesus. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt, der dazugehört, er glaubte, Jesus bezeugte es ihm dann. Jesus sagt, ich will kommen und ihn gesund machen. Da steht im Griechischen übrigens Therapeuen für gesund machen. Eine Heilbehandlung an ihm ausführen, ihn behandeln, ihn therapieren, so sagt es Jesus. Ich will kommen und ihn therapieren. Da ist nicht von einem Wunder die Rede, sondern von einer Therapie. Wir kennen das Wort. Und eine Therapie kann ganz unterschiedlich sein. Muss nicht durch Gebet und Wunder passieren. Kann auch durch Menschen und Medikamente passieren, eine Therapie. Oder auch durch Impfstoff oder einen kleinen Pieks. Wenn man so will. Wie auch immer. Aber der Hauptmann glaubte. Und sprach, muss nicht sein, Jesus, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Ich bin ein Heide, ich gehöre nicht zum auserwählten Volk Gottes, ich weiß das. Ich habe keinen Anspruch, kein Recht. Du musst dir nicht viel Mühe machen. Aber, sagt er, sprich nur ein Wort, das reicht, dann wird mein Knecht gesund. Wow, sagt Jesus. So einen Glauben habe ich in ganz Israel noch nicht gefunden. Sprich nur ein Wort, das ist genug. Ja klar, sagt er, ich bin auch Soldat. Und wenn ich dem was sage, dann tut er das. Und wenn du Herr bist, reicht ein Wort von dir. Dann geschieht das. Ja, selbst bei seinen Jüngern hat Jesus solchen Glauben nicht gefunden. Im selben Kapitel, auf derselben Seite meiner Bibel, ein paar Verse weiter, steht die Geschichte von der Stillung des Sturms. Sie fuhren dann über den See Genezareth mit dem Boot. Da kam ein Sturm auf, die Wellen schlugen ins Boot. Die Jünger kriegten Lebensangst, dass sie untergehen im See, konnten ja nicht schwimmen. Und Jesus schlief. Und sie weckten ihn. Meister, kümmert es dich nicht, dass wir gleich untergehen. Und Jesus bedrohte den Wind und die Wellen und sprach, schweig. Und der Wind legte sich und das Meer beruhigte sich und es wurde ganz still. Und Jesus schalt ihren Unglauben und sagte, ihr Kleingläubigen, was seid ihr so furchtsam? Und sie mussten hinterher bekennen, Wer ist dieser, dem Wind und Meer gehorsam sind? Ein Wort genügte. Wer Herr ist, braucht nur ein Wort sagen, dann geschieht es. Herr, sagte der Hauptmann zu Kapernaum, mein Knecht, ja, sprich nur ein Wort, das reicht. Psalm 33, Vers 9, wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, dann steht's da. So fing alles an. Auf der ersten Seite unserer Bibel, der Schöpfungsbericht, kennen wir bestimmt alle. Er sprach und es wurde. Er sprach, es werde Licht und es wurde. Gott schafft durch sein Wort, indem er spricht. Sein Wort ist schöpferisches Wort. Sein Wort schafft, was es sagt. Im Unterschied zu unseren vielen Worten, da passiert oft nicht viel. Und ich will auch nicht über die Politiker reden. Egal. Wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Die ganze Welt ist so geworden. Durch sein Wort, aus dem Nichts, sagt der Hebräerbrief, Kapitel 11. Und durch den Glauben erkennen wir das. Die Ungläubigen, die Heiden, glauben das nicht, erkennen das nicht. Die sagen, das war der Zufall, wie alles geworden ist. Das ist ein Zufall, das nenne ich ein Zufall. Wenn alles so wunderbar geworden ist und so funktioniert, wie unsere Welt geschaffen ist. Der große Kosmos, Kosmos heißt ja im Griechischen schmücken. Wie wunderbar geschmückt ist der Himmel und das Weltall. Es ist ein Wunderwerk, ein Kunstwerk, dieser Kosmos. Und auch unser eigenes Leben, unser eigener Körper. Es ist unbegreiflich. Er sprach, lasset uns Menschen machen. Und er schuf den Menschen zu seinem Bilde. So sind wir geworden. Die eigenen Jünger von Jesus, ja ganz Israel, sie kannten das Wort Gottes, sie hatten das Wort Gottes, sie lasen und studierten das Wort Gottes. Aber sie glaubten dem nicht, sagt Jesus. Solchen Glauben wie bei diesem Mann habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Sie wollten durch ihr eigenes Tun vor Gott gerecht werden. Sie meinten, wenn sie sich daran halten, was geschrieben steht, dann ist alles in Ordnung. Und zum Schluss aber riefen sie, kreuzige ihn. Hinweg mit ihm. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das war ihr Glaube oder ihr Unglaube. Dieser Heide aber glaubte Jesus aufs Wort. Und das ist sicherlich das Überraschende an dieser Geschichte. Und ich denke, das kann auch für uns manchmal überraschend sein. Wenn ein Heide, ein Außenseiter, der nicht dazugehört, der nicht zur Gemeinde gehört, der nicht zum Gottesdienst kommt, ein Außenseiter in unserer Gesellschaft, wenn der auf einmal einen Glauben kundtut, dass wir staunen müssen. Offenbar kann es bei solchen Menschen manchmal ganz überraschend so sein, dass sie uns beschämen. Wir, die wir alles wissen, alles kennen, alles machen, alles tun, alles in Ordnung. Und der da, der hat einen Glauben, wo Jesus sagt, solchen Glauben habe ich sonst bei niemandem gefunden. In ganz Israel nicht. Und vielleicht auch nicht bei all denen, die getauft sind und konfirmiert sind und treue Mitglieder in der Kirche sind und auch kirchlich beerdigt werden. Da kann der Glaube unter Umständen auch nicht der Rede wert sein, wie bei diesem Hauptmann umgekehrt von Kapernaum. Er glaubte Jesus aufs Wort. Die Sünder und Zöllner kamen zu Jesus. Und er aß mit ihnen, hat sie nicht zurückgestoßen, hat nicht die Nase gerümpft. Was wollen diese denn hier? Ja, Jesus, nimm die Sünder an. Sage doch dies Trostwort allen, welche von der rechten Bahn auf verkehrten Weg verfallen. Hier ist, was sie retten kann. Jesus, nimm die Sünder an. Haben wir früher oft gesungen, ich liebe dieses Lied, ist heute ganz unmodern, singt kein Mensch mehr. Aber es ist genau die Wahrheit. Denn Sünder, das sind wir, das bin ich. Und wenn ich das bekenne und einsehe, und das kann der Zöllner und der Fremde und der Außenseiter vielleicht schneller einsehen und zugeben, als ich in meiner Rechtschaffenheit, dass ich ein Sünder bin vor Gott. Und dass mir nichts anderes hilft, als wenn Jesus sich über mich erbarmt. Ja, sagt Jesus hier in unserem Abschnitt, viele werden kommen von Ost und West und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Ich finde diesen Vers hier noch schöner als den Wochenspruch, der aus der Parallele aus dem Lukas-Evangelium kommt. Da heißt es, von Ost und West und Nord und Süd werden sie kommen und im Reich Gottes zu Tisch sitzen. Hier heißt es im Griechischen dann, viele werden kommen vom Aufgang der Sonne, das wird mit Osten übersetzt, ist ja auch nicht verkehrt, bis zu ihrem Niedergang im Westen, ist ja auch nicht verkehrt. Aber ich finde diese griechische Ausdrucksweise noch schöner. Viele werden vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, von überall her, wo die Sonne auf diese Erde scheint, von der ganzen Erde, aus allen Völkern, werden sie kommen. Und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tische sitzen im Himmelreich. Was ist das für eine Aussicht? Mit dem alten Vater Abraham an einem Tisch sitzen, im Reich der Himmel, im Himmelreich. Und Isaak und Jakob, da darf ich Platz nehmen, wenn ich glaube und zu Jesus komme. So ist es ja schon Abraham verheißen worden, als er auszog aus Haran. Erstes Buch Mose, Kapitel 12. Geh aus deinem Vaterland in ein Land, das ich dir zeigen will. Da will ich dich segnen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Sie sollen mit dazukommen in den Segen Abrahams und an seine Tafel Platz nehmen. Der neue Bund, von dem wir reden, in den wir durch den Glauben an Jesus Christus eingetreten sind und eingegliedert sind, der neue Bund, der auf dem Neuen Testament fußt, der ist kein neuer Bund in dem Sinne, dass der alte vorbei ist und jetzt etwas Neues angefangen hat. Das haben wir, meine Frau und ich, von unserem Altbischof Ulrich Wilkins gelernt, der ja im letzten Jahr verstorben ist, der deutlich gemacht hat, der neue Bund ist nicht in dem Sinn ein neuer im Unterschied zum alten, sondern es ist ein erneuerter Bund. Der alte Bund ist erneuert worden und erweitert worden, geöffnet worden durch Jesus Christus für die Heiden. Im alten Bund waren nur die Glieder des Volkes Gottes aus Israel eingeladen und einbezogen. Aber durch Jesus ist dieser Bund mit Israel, mit Abraham, geöffnet worden, erweitert worden für alle, die da glauben, wie Abraham. Von Abraham heißt es ja auch. Paulus schreibt es im Römerbrief, Abraham war vor Gott nicht gerecht, weil er in allem gerecht handelte. Wenn man das nachliest, dann merkt man, dass da auch einiges nicht ganz in Ordnung war in seinem Leben und in seinem Reden und seinem Handeln. Wie bei uns allen. Aber Abraham glaubte Gott, heißt es, Kapitel 15 im ersten Buch Mose. Und das rechnete ihm Gott zur Gerechtigkeit an. Und wenn wir jetzt auch zum Glauben kommen an den Herrn Jesus, dann sind wir mit Abraham auf einer Stufe. Und im Glauben dürfen wir dann mit Abraham an derselben Tafel Platz nehmen. Und im Epheserbrief schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus, so sind wir nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir gehören mit Abraham an dieselbe Tafel, wo die Glaubenden sitzen, die wie Abraham glaubten. Er glaubte Gott und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Wir gehören mit Abraham zusammen. Der neue Bund ist nur ein erweiterter Bund, bei dem Abraham als erster eingezogen ist und wir dürfen dazukommen. Wir gehören mit ihnen zusammen, mit Abraham und Isaak und Jakob und den weiteren, die zum Bund gehören. Die Kehrseite dieser Medaille sagt Jesus aber auch sehr deutlich. Die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Die Kinder des Reiches, die schon drin sind, werden hinausgestoßen. Und die, die zwar, wie Paulus das eben sagt, von Geburt an fleischlich dazugehören, per Abstammung, die aber nicht per Glauben dabei sind. Wer nicht glaubt, findet keinen Platz an der Tafel mit Abraham und Isaak und Jakob und im Himmelreich. Da finden nur die Platz, die da glauben, wie Abraham und für uns an Jesus Christus zu dem Vater. Und die, die nicht glauben, und Jesus beklagt es ja, dass zu seiner Zeit eben er auch diesen Glauben vermisste, den Glauben wie Abraham, den fand er in seinem eigenen Volk auch nicht. Und das heißt, obwohl sie Israeliten sind, werden sie ausgestoßen in die Finsternis, da wird sein Heulen und Zähneklappern. Und das wird auch weiterhin bei uns so sein. Menschen, die getauft sind, die konfirmiert sind, die getraut sind, die Mitglied in der Kirche sind und in der Gemeinde, wenn sie aber nicht persönlich selber zu Jesus gekommen sind und persönlich selber ihn im Glauben angenommen haben und aufgenommen haben, dann werden sie doch nicht an der Tafel mit Abraham und Isaak Platz nehmen können, sondern hinausgestoßen werden, sagt Jesus. Wer zu mir kommt, sagt Jesus, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer zu mir kommt, der darf kommen und darf bleiben und wird mit an der Tafel seinen Platz finden. Aber wer nicht zu Jesus kommt und wer nicht an ihn glaubt, der wird auch nicht an der Tafel Gottes, an der Tafel Abrahams Platz nehmen können. Das ist die dunkle Kehrseite der Medaille. Und ich meinte auch, ich muss sie auch hier mit deutlich benennen und ausdrücken. Das gehört auch zur Verkündigung des Evangeliums, dass die, die nicht glauben, nicht dabei sein werden. Aber die, die da glauben, wie der Hauptmann von Kapernaum, und wenn er ein Heide war, und wenn er ein Sünder war, und ein Zöllner oder eine Sünderin, wie Maria Magdalena oder andere, wer da zu Jesus kommt und an ihn glaubt, der wird dabei sein und sich freuen. Und ich finde das eine wunderbare Vorstellung, da mit Abraham und Isaak und Jakob an der großen Tafel einmal zu sitzen und mit zu feiern das Hochzeitsmahl des Lammes. Der dritte Schritt nach den ersten zwei Schritten: empfangen. Der Hauptmann empfing, durch Jesus empfangen. Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Im Griechischen steht das umgekehrt: So wie du geglaubt hast, so soll es dir geschehen. Eine Erfahrung, die viele von uns sicherlich auch gemacht haben. In ganz unterschiedlichen Situationen, nicht nur bei Krankheitsnot, anderen Nöten, wo mir etwas fehlte, wo mir etwas gebrach. Aber um einem Missverständnis vorzubeugen: Was hat den Knecht, den Knaben, den Jungen des Hauptmanns geheilt? Der Glaube des Hauptmanns? Ist er dadurch heil geworden, weil der Hauptmann glaubte? Und du musst nur groß genug den Glauben haben, dann passiert es? War ja nicht so. Der Hauptmann glaubte und er war zu Jesus gekommen, aber damit war der Knecht noch nicht gesund. Erst als Jesus das entscheidende Wort sprach, dir geschehe, da wurde der Knabe gesund. Sprich nur ein Wort, sagte der Hauptmann zuvor, dann wird mein Knecht gesund. Und als Jesus dieses eine Wort gesprochen hatte, da wurde er geheilt, steht er übrigens im Griechischen. Da steht nicht Therapeuin, sondern da steht dann Iate. Er wurde geheilt. Er wurde gesund, als Jesus dieses Wort gesprochen hatte. Sein Wort heilt und hilft und rettet. Und der Glaube ist nicht der, der die Heilung schafft und schenkt, sondern der Glaube ist der Empfänger des Heils, das Jesus dann schenkt. Der Glaube nimmt Jesus auf und all seine Gaben und empfängt das, was Jesus ihm schenken möchte, dem Glaubenden. Aber der Glaube macht's nicht, sondern Jesus mit seinem Wort macht es und schenkt es dem, der glaubt. Und wo kein Glaube ist, ist kein Empfänger. Und dann geht das Postpaket zurück. Empfänger verzogen. Kann nicht abgeliefert werden. Kein Glaube da. Dann kommt nichts an. Der Glaube empfängt das Heil, die Gaben, die Hilfe, Jesus. Aber das Heil kommt von ihm durch sein Wort. Eine kleine persönliche Bemerkung zum Schluss. Meine Frau und ich, wir haben in den letzten Wochen, Monaten, dank Corona, vielfach Gottesdienste aus dem Internet gehört. Andere vielleicht auch. Letzten Sonntag zum Beispiel über den Evangeliumsrundfunk, Abschlussgottesdienst der Allianz Gebetswoche, da irgendwo im Hessischen, da hat gepredigt Helge Stadelmann, war Rektor von der Freien Hochschule in Gießen, ist jetzt auch schon Ruheständler, aber hat da gepredigt. Haben wir den zum Beispiel gehört. Oder andere, man kann ja viele Gottesdienste im Internet hören. Unter anderem sind wir dabei gestoßen auf Predigten von einem Pastor Wolfgang Nestvogel aus Hannover. Den Namen hatte ich früher schon mal gehört, aber mehr kannte ich ihn auch nicht. Aber was man im Internet alles finden und hören und sehen kann, nicht? Und seine Predigten haben es uns angetan. So fröhlich, so lebendig, so biblisch, so evangelistisch. Und wir haben sie immer wieder gehört. Oft haben wir sonntags zwei Gottesdienste gehört. Wir haben uns jetzt in der Corona-Zeit zwei Gottesdienste gegönnt am Sonntag. Man gönnt sich ja sonst nichts, aber zwei Gottesdienste kann man sich ja mal gönnen. Von 10 bis 11 den ersten normalen Gottesdienst. Da mit Helge Stadelmann oder aus meiner alten Luthergemeinde in Neumünster, Tungendorf oder aus Bremen oder sonst wo. Von 10 bis 11 der erste Gottesdienst. Und der Pastor Nestvogel in Hannover, der predigt immer erst von 11 bis 12. Dann konnten wir das gleich anschließen und hatten noch eine zweite. Und der predigte tatsächlich eine volle ganze Stunde von 11 bis 12. Und das wurde nicht langweilig und da konnte man gut zuhören. Das haben wir gerne gemacht. Nebenbei erinnert es mich, in Neumünster, in unserer alten Luthergemeinde, gab es auch ein paar alte Gemeinschaftsleute, Riedel, Kirst. Die Enkeltochter Riedel ist in Lübeck jetzt in der Gemeinschaft da, Vorsitzende oder sowas, nicht? Und der alte Emil Kirst. Diese alten Gemeinschaftsbrüder, die kamen am Sonntagmorgen um 10 Uhr in unseren Gottesdienst in der Lutherkirche. Und am Nachmittag um 5, dann gingen sie in die Gemeinschaftsstunde in die Klosterstraße und hatten dann auch zwei Gottesdienste pro Sonntag. Die alten Gemeinschaftsleute machten das noch so. Na gut. Also, wir haben oft den Nestvogel gehört jetzt gerne und er predigte in den letzten Wochen über Hiob aus der Bibel, das Buch Hiob. Ein frommer, gläubiger, gerechter Mann, wie es seinesgleichen auf Erden nicht gab, so heißt es im Buch Hiob. Aber dann kam unendliches Leid über ihn, wie wir das mehr oder minder vielleicht ja wissen und in Erinnerung haben. Eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Kein Mensch kann das verstehen. Seine Freunde konnten ihn auch nicht trösten, bis am Ende Gott selbst mit ihm redete und zu ihm sprach. Und dann auf einmal all das Unglück bei Hiob sich wendete. Er sich demütigte vor Gott in Staub und Asche und als ein gerechtfertigter und gesegneter Mann sein Leben dann weiterführen, zu Ende führen und beenden konnte. Dieses Beispiel von Hiob will ich nehmen und zurückdenken an den Hauptmann von Kapernaum, dessen Knecht krank da niederlag. das Leid und die Not und die Krankheit und die Pandemie und vieles andere überfällt uns und trifft uns, ob wir gläubig sind oder ungläubig sind. Und wir müssen es erleiden. Wer aber zu Jesus kommt, wie der Hauptmann von Kapernaum, und wer an ihn glaubt und auf sein Wort hofft, findet auch bei ihm Hilfe und Heilung. Was nicht heißt, dass immer gleich bei jedem Gebet, was ich bete, ich gesund werde. Das war bei Hiob auch nicht gleich so. Und es zeigt, mein Glaube macht es ja nicht, dass ich gesund werde, heil werde, sondern sein Wort. Und das heißt, er bleibt immer noch frei darüber, wann er sein Wort spricht. Ich muss mich demütigen vor ihm. Vielleicht muss ich auch leiden. Eines Tages muss ich auch sterben. Vielleicht muss ich meine Krankheit tragen. Aber wenn ich zu ihm komme und an ihn glaube, darf ich dennoch getrost sein. Er stößt mich nicht zurück, er nimmt mich an, er schenkt sich selber mir. Und wenn er ein Wort spricht, dann wendet sich auch mein ganzes Schicksal und ich werde heil und froh darüber. Viele werden kommen von Ost und West, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Jesus ist der Heidenheiland. Und wer zu ihm kommt und an ihn glaubt, der empfängt seine Gaben und sein Heil. Amen.